Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Heute mal nicht vom Studio im Brechtbau, denn das war mit einer anderen Produktion besetzt. Ich sitze hier im Weinhausbeck am Tübinger Marktplatz mit Rebecca Linz. Rebecca Linz studiert im Master Medienwissenschaft. Sie hat 2019 angefangen, im Bachelor Master zu studieren, war dann im Januar 2020 ins Auslandssemester gefahren, nach Bolivien, und dann kam Corona und dann ist sie erstmal ein halbes Jahr in Bolivien festgesessen und ist nicht mehr zurückgekommen. Und sie hat ihr Studium ganz gut hingekriegt, ist jetzt wieder in Bolivien und ist dort in der Fernsehbranche tätig. Hallo Rebecca.
Hallo Uli, da freue ich mich, heute hier zu sein.
Ja, wir sprechen heute über die Möglichkeiten, die man als Medienwissenschaftlerin hat, während des Studiums schon im medialen Bereich anzuducken. Bolivien, wie bist du überhaupt nach Bolivien gekommen?
Ich war ja, bevor ich angefangen habe zu studieren, und ich glaube, das war tatsächlich 2018, dass ich angefangen habe, aber bin ich mir gerade auch nicht sicher. Doch, es müsste 2018 gewesen sein. Davor war ich ein Jahr lang nach dem Abi direkt in Bolivien und habe dort mit einer christlichen Organisation einen Freiwilligendienst gemacht. Und in dem Zuge war ich in der Kita und habe mit Kindern gearbeitet. Und dann habe ich, wo die Liebe hinfällt, dort meinen Freund kennengelernt. Und seitdem bin ich dann in den Semesterferien, bietet sich ja an, wir haben ja recht lange Semesterferien, immer nach Bolivien zurück und habe dann ja die Hälfte meiner Zeit dort verbracht. Und irgendwie habe ich mich dann auch in das Land selbst natürlich verliebt. Und ja, dann seitdem bin ich immer wieder dort.
Auslandssemester, was hast du denn in diesem Auslandssemester während Corona, was hast du da gemacht in Bolivien?
Ich habe ein Auslandssemester gehabt, das war ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, ungewollt, weil ich nur 2 Monate Semesterferien da bleiben wollte und dann aber leider die Grenzen 2020 geschlossen wurden und ich dann mal eben 8 Monate dort festgesteckt bin. Das war geplant 2021, ein Jahr später, habe ich mir dann vorgenommen, okay, wir müssen ja ein Praktikum machen, eigentlich nur 3-monatig, und ich habe gesagt, ich verlängere das und mache ein 6-monatiges Praktikum und möchte das gerne in Bolivien machen. Und das habe ich dann im sechsten Sommersemester dann gemacht, und zwar bei der Deutsch-Bolivianischen Außenhandelskammer und im Bereich Medien und Kommunikation.
Was ist denn das für eine Institution, um die mal ein bisschen bekannter zu machen?
Es gibt ja hier in Deutschland die IHK, und das ist quasi für den Außenhandel. Also wir haben AHKs, Deutschland, muss man so sagen, hat AHKs im Prinzip in so gut wie allen Ländern auf der Welt, um quasi die bilateralen Beziehungen, vor allem wirtschaftlich, zu fördern. Und das ist im Prinzip die Aufgabe der AHK, also in Bolivien. Da waren auch ganz viele, die Deutsch gesprochen haben, die andere Hälfte hat Spanisch gesprochen. Also ich habe auch Übersetzungsaufgaben unter anderem gemacht, und das war eben noch im Bereich Medienkommunikation, und erst jetzt habe ich mich ja im Prinzip komplett auf den Journalismus eher fokussiert. So.
Das heißt, als du damals im Praktikum in Bolivien warst, hast du schon Spanisch gekonnt?
Ja, ich hatte schon in der Schule Spanisch. Und ich hatte das Spanischprofil mit 15 Jahren, habe dann mein Abi in Spanisch gemacht, war auch zwischenzeitlich für 2 Monate Argentinien und habe dort einen Austausch gemacht und bin dann eben, um mein Spanisch zu perfektionieren, letztendlich nach Bolivien eben für dieses eine Jahr.
Dann hast du dieses Praktikum gemacht. Welche Aufgaben hatten sie dir da gegeben?
Bei dem Praktikum in der AHK, da hatte ich, habe ich ja gerade eben schon gesagt, Übersetzungsaufgaben und so Administratives so ein bisschen, aber es waren sehr viele Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, wie muss man sich das vorstellen, Öffentlichkeitsarbeit? Ja, soziale Netzwerke oder was?
Hauptsächlich soziale Netzwerke tatsächlich. Also ich war in diesem relativ kleinen, muss man sagen, Medien- und Kommunikations- oder in der Medien- und Kommunikationsabteilung war ich zusammen mit meiner Chefin, die tatsächlich auch die Beauftragte für die PraktikantInnen war. Also es hat ganz gut gepasst. Und wir haben das im Prinzip zu zweit gerockt. Und da eine Person für Marketing oder beziehungsweise Marketing, Öffentlichkeitsarbeit sehr wenig ist, hatten wir wirklich zu zweit dann alle Hände voll zu tun. Ich konnte da sehr gut unterstützen. Tatsächlich haben wir sehr viel, ist klar, Zeiten der Digitalisierung auf jeden Fall über Social Media gemacht. Also die Profile quasi der AHK Bolivien verwaltet. Und wir hatten, das fand ich am coolsten, das war tatsächlich die letzte Woche, die letzten beiden Wochen meines Praktikums, hatten wir eine Feria de Negocio, also eine Messe, ne? Und es war ja 2021, das heißt, das war eine virtuelle Messe. Es war die erste virtuelle Messe, wo ich jemals mitgemacht habe. Und da durfte ich dann wirklich auch diese ganzen Talks mit den Mitgliedsunternehmen der AHK moderieren. Und das war, glaube ich, auch meine Lieblingsaufgabe von all den Aufgaben, die ich hatte.
Das lief dann über eine Online-Plattform, oder?
Das lief über eine Online-Plattform, die extra für so virtuelle Messen spezialisiert ist oder entworfen wurde.
Wie unterscheidet sich das Leben, das Arbeitsleben in Bolivien von dem hier in Deutschland?
Huch, das ist etwas, was mir immer noch schwerfällt und das nach 7 Jahren, die ich jetzt schon regelmäßig in Bolivien bin und zurückkehre. Grundsätzlich, da kann ich auch nicht sagen, dass das nur ein Klischee ist, sondern dieses Klischee ist einfach, bestätigt sich, dass die Lateinamerikaner und deswegen natürlich auch die Bolivianer wirklich sehr spontan sind. Und das ist auf der einen Seite super toll. Man lebt dann das Leben leichter, wenn man nicht die ganze Zeit stur plant und eingesteift ist, wie wir Deutschen hier manchmal. Aber ich finde, insbesondere im Arbeitsbereich ist das sehr schwierig. Vielleicht auch einfach, weil ich eben aus Deutschland komme und ganz anders gewöhnt bin, einen ganz anderen Arbeitsablauf oder eine Herangehensweise auch. Ne?
Mach mal ein Beispiel, spontan. In welchem Kontext meinst du das?
Ja, so Sachen last minute. Also ich bin eher der strukturierte Typ, der sagt, okay, ich plane das. Jetzt gerade bin ich bei einem bolivianischen Fernsehsender angestellt. Und ich weiß, wir sind hier beim Fernsehen, das ist eine Live-Sendung, da kann schon mal was passieren. Aber ich bin tatsächlich regelmäßig, werde ich dann versetzt, weil halt auf einmal kommt, oh, wir haben falsch geplant. Wir hatten jetzt heute zu viele Gäste da. Bitte morgen, Rebecca, heute hat die Zeit nicht gereicht. Und dann bin ich am nächsten Tag dran. Und das ist für mich manchmal ein bisschen schwierig, das zu akzeptieren. Also da muss ich, glaube ich, etwas flexibler noch werden.
Was meinst du, woran liegt es, dass die Menschen in Bolivien, wie du sagst, dieses Timing nicht so in sich haben, wie wir das vielleicht in Mitteleuropa?
Ich glaube, dass der Fokus in Bolivien bei ganz vielen Menschen dort auf ganz anderen Dingen liegt, auf viel profaneren Dingen, die wir hier in Deutschland absolut für normal ansehen.
Nämlich,
ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf so Basics im Leben, die Luxusgüter sind in anderen Ländern und bei uns komplett normal. Und ich glaube, dadurch lässt sich ganz viel der Kultur und Mentalität dort erklären, weil irgendwie dieser Fokus, ja, ich bin nur da, um zu arbeiten oder sowas, ich bin nur da, um zu arbeiten, ich will mehr Wohlstand und Wohlstand quasi, bei denen gar nicht so gesetzt ist. Das ist so, ich muss arbeiten gehen, um mich quasi über Wasser zu halten, aber das ist nicht mein Sinn. Ich komme wahrscheinlich eh bei dem Mindestlohn, den man dort hat, ich komme wahrscheinlich eh, zumindest die meisten Leute, die dort leben, überhaupt nicht auf so einen Mega-Level von, ich habe hier alles, was ich brauche und Luxus und ne, wie wir es hier eigentlich kennen.
Also sprich, Eigentumswohnung, Auto, Boot am Bodensee, keine Ahnung, noch eine Stereoanlage und sonstige Hobbys.
Ja, alles von den Dingen, die du gerade aufgezählt hast, ist etwas, was der Durchschnittsbolivianer, die Durchschnittsbolivianerin nicht hat und auch was muss man einfach traurigerweise so anerkennen und auch gar nicht davon ausgeht, dass er oder sie das irgendwann haben wird. Und ich glaube, daher kommt aus dieses, hey, gerade im Arbeitsleben, nimm's doch mal easy, nimm's leicht, nimm's locker, weil das ist nicht das Wichtigste. Man macht das letztendlich wirklich dort, um einfach sich über Wasser zu halten und das Nötigste an Geld zu verdienen. Und was am wichtigsten ist in Bolivien, ist wirklich die Familie. Und das sieht man dann auch gerade am Wochenende, aber auch unter der Woche dieses Zusammensein und Feiern und Tanzen und glücklich sein. Und das ist einfach, ich glaube, das ist ein klarer Fall von Prioritätensetzung.
Wie wohnt man in Bolivien?
Das ist sehr verschieden, weil in ganz Lateinamerika haben wir ja diese Tendenz, dass die Schere zwischen Reich und Arm immer größer wird. Das ist nichts Neues, das ist nicht nur in Bolivien so, das sieht man auch in Argentinien ganz stark, vor allem in den letzten Jahren mit der immer schlimmer werdenden Wirtschaftskrise dort. Und in Bolivien ist dem eben auch der Fall. Man kann, wenn man in einem super schönen, reichen Viertel kann man vielleicht sagen, wohnt, dann gibt es da ganz, ganz tolle Condominios, heißen die. Die haben dann 24/7 Überwachung durch Security unten. Ist es auch tatsächlich nicht falsch zu machen, weil es gibt halt im Prinzip ein Reichenviertel direkt neben dem Kanal, wo halt ganz viele Drogenabhängige teilweise, muss man einfach so sagen, auch leben. Das heißt, in diesen Condominios, die haben dann alles Mögliche an eigenen Fitnessstudios innen drin und an Pools mitten auf dem Dach, wo man wirklich sein Leben super genießen kann. Und die sind etwas teurer, wobei man sagen muss, die sind dann mit Studentenzimmern in der WG in Tübingen vergleichbar. Für eine Einzimmerwohnung dort, das muss man schon sagen. Aber auf der anderen Seite die Mehrheit, und das ist wichtig, die Mehrheit der Bolivianer und Bolivianerinnen lebt in, die komplette Familie, Oma, Opa, Kinder, Enkelkinder zusammen in recht kleinen Häusern. Und die sind dann eben auch, ich will nicht sagen nicht schön, das stimmt nicht, aber sehr einfach. Also gerade Heizungen zum Beispiel, gut, das ganze Jahr oder das meiste Jahr über ist es in Santa Cruz, also dort, wo ich bin zumindest, im Flachland sehr heiß.
Das ist am Pazifik?
Das ist eine schwierige Geschichte in Bolivien, weil da kommt nämlich immer da kommt immer der Krieg oder der Kampf auf, von wegen, nein, Chile hat uns das Meer weggenommen, weil Bolivien ist eins der wenigen Länder Lateinamerika, die keinen direkten Zugang zum Meer haben. Das ist ein bisschen schade, aber wir haben nette Flüsse. Auf jeden Fall sind diese ganzen Sachen einfach dort nicht normal und deswegen muss man das auch anerkennen. Wenn ich dort schön lebe und mir dort eine Einzimmerwohnung leisten kann, dann heißt es leider nicht, dass die Mehrheit der Menschen dort so lebt. Im Gegenteil.
Wie ist es nun mit diesen Alltäglichkeiten, die wir hier ja auch schätzen, dass man auch tagsüber oder nachmittags in Cafés sitzen kann, in der Stadt unterwegs sein kann? Ist es dort auch möglich? Gibt es da auch die Möglichkeiten, die Gelegenheiten zu sitzen, die Freizeit zu verbringen? Oder muss man immer Angst haben, dass man irgendwie auf seine Tasche aufpassen, dass sie dann weg ist?
Ja, auf die Tasche aufpassen. Also ich merke das schon, wenn ich hier nach Deutschland komme und dann trotzdem immer den Griff zur Tasche habe und mich aber gleichzeitig auf so öffentlichen Plätzen, wenn ich mein Handy raushol und filme, nicht die ganze Zeit umschauen muss, dass jetzt irgendjemand vorbei fährt auf dem Motorrad oder rennt und mir auf einmal was wegreißt. Das ist auf jeden Fall so. Das heißt jetzt nicht, dass man bei helllichtem Tag die ganze Zeit aufpassen muss und ausgeräumt wird. Mir ist noch nichts passiert, aber es ist schon so, dass man als auffallende Europäerin dort schon so ein bisschen auf seine 7 Sachen aufpassen sollte. Aber gerade in Santa Cruz, also in der Stadt, wo ich immer bin, hat in den letzten Jahren vor allem die Gastronomie-Szene total aufgebaut. Das heißt, da gibt es super leckeres Essen, auch Essen wirklich aus nicht mehr nur typisch bolivianische Sachen, sondern auch aus ganz anderen Regionen der Welt. Das heißt, in Cafés gehen oder so ist überhaupt kein Problem. Und das Gute ist, es gibt es höherpreisig natürlich, also so auf deutschem Niveau oder vielleicht etwas drunter. Und es gibt's aber auch, gerade auf den Mercados, also im Markt, muss man sich natürlich schauen, wo, damit man sich nicht eine Lebensmittelvergiftung, ist mir leider schon passiert, einfängt. Aber da kann man hingehen und wirklich für einen Euro beziehungsweise einen Kaffee für 40 Cent trinken und ein ganzes Essen sogar für einen Euro oder 2 Euro bekommen. Und zwar super lecker. Also da wirklich gerade auch, das ist so die Lebensphilosophie, ich lebe mein Leben und ich genieße mein Leben. Das heißt, das ist etwas, was ich auch total schätze an Bolivien oder an Lateinamerika generell.
Was isst man denn so in Bolivien?
Das kommt ein bisschen auf die Region drauf an, weil im Hochland zum Beispiel isst man sehr viel Kartoffeln. Also eigentlich ein bisschen wie in Deutschland.
Sind es die gleichen Kartoffeln oder ist es eine komplett andere Sorte?
Doch, das sind, es sind ja mehrere Sorten, die es da gibt, aber das sind eigentlich ziemlich die gleichen, würde ich behaupten. Doch, ja. Und wir haben in Santa Cruz eben, wo ich wohne, dort ist es das Flachland und dort wird ganz viel Maniok, die nennen es dort Yuca, gegessen. Also man sieht, da sind so die Schwerpunkte ein bisschen anders. Was interessant ist bei der bolivianischen Küche, die baut wahnsinnig auf Kohlenhydraten auf. Also das heißt gar nicht, dass alles irgendwie fettig ist oder sowas, aber dort ist es total normal, wenn man sich irgendwie so ein Hühnchen holt. Da gibt es immer diese ganzen Pollo-Restaurants, so Fastfood im Prinzip, an jeder Ecke. Das ist total lecker, aber muss man auch aufpassen, nicht die ganze Zeit das zu essen. Dann holt man sich das und bekommt dann zu seinem halben gegrillten Hähnchen oder frittierten Hähnchen, kriegt man dann dazu Nudeln plus Reis, plus Yuca, ne, was ja auch nochmal, also ist ähnlich wie Kartoffeln, sprich plus Maniok, plus Pommes. Das kommt alles dazu. Und wenn man Glück hat, hat der Reis ab und zu mal noch ein paar Gemüsestückchen drin, so Alibi-mäßig. Aber das Essen grundsätzlich, ich liebe das. Also wirklich Hauptnahrungsmittel in ganz Lateinamerika ist Reis. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Und die Süßigkeiten, die Nachtische, wie sind die strukturiert? Gibt es da Eis oder ja, Pudding oder was gibt es da so?
Ja, es gibt Eis und es gibt auch Pudding. Was ganz klassisch ist, ist natürlich der Flan, also in ganz Lateinamerika. Der ist super lecker. Was man auch, kommt zwar nicht direkt aus Bolivien, sondern eher aus Argentinien, aber die Dulce Leche, ne, das ist quasi wie so ein bisschen wie so eine Karamellcreme damit zu vergleichen. Die ist total lecker und die kann man auch im Prinzip auf alles drauf schmieren. Es gibt auch Dulce Leche Eis, das ist super lecker. Was ich aber, ach gestimmt, das darf ich ja gar nicht vergessen, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, was man vor allem isst in Bolivien, ist Fleisch. Ganz viel Fleisch. Also für VegetarierInnen ist das nicht so wirklich was dort. Oder muss man auf jeden Fall kreativ werden, weil so Ersatzprodukte wie, was weiß ich, Sojaschnitzel oder sowas sind da noch nicht so bekannt und beliebt. Aber Fleisch ist einfach etwas, jedes Hauptgericht hat im Prinzip einen Fleischanteil, hauptsächlich auch Rindfleisch, das ja bei uns super teuer ist, ist doch total günstig und das wird dann auch wirklich gar nicht oder oftmals nicht als vollwertige Mahlzeit angesehen, wenn da nicht irgendeine fleischliche Komponente dabei ist. Aber es gibt dafür auch, das muss man sagen, das Churrasco, das sind diese riesigen Grillfeste, wo man bei uns sagt, da bringt jeder seinen Grillkäse und seine Würstchen mit und keine Ahnung, legt vielleicht noch ein paar Gemüsespalten, Aubergine oder so oder Zucchini auf den Grill und dort, oh, da brauchst du gar nicht ankommen mit Gemüse. Das sind wirklich Fleischbrocken. Man rechnet auch immer mit 300 Gramm pro Person mit nur Fleisch und das wird dann wirklich nicht geschnitten, ne, filetiert, sondern quasi in ganzen Brocken auf den Grill gelegt. Also das ist sehr lecker, aber das ist auch eine ganz andere Art von Küche und in dem Fall vom Grillen verglichen mit uns.
Und was trinkt man dann so? Gibt es Wein, Bier oder harte Sachen eher?
Es gibt sowohl als auch. Es gibt eigentlich alles. Die Bolivianer mögen Bier sehr gerne. Was auch interessant ist, weil ich, wenn sie erfahren, dass ich Deutsche bin, werde ich immer sofort danach gefragt, oh, deutsches Bier, das finde ich super. Es gibt dort auch Paulaner-Bier tatsächlich, zwar sehr teuer, aber das habe ich im Supermarkt schon gesehen. An deutschen Biersorten. Dann gibt's natürlich vor allem einen ganz besonderer Schnaps, der heißt Singani, der ist bolivianisches Kulturgut auch. Der ist eher härter, also kann ich empfehlen, den mit irgendwas zu mixen. Zum Beispiel, da kann man dann Getränk draus machen, das heißt Chufly mit Ginger Ale, das ist total lecker. Ansonsten gibt's natürlich, wenn man was Deftiges haben möchte, alles Mögliche an Cocktails. Aber es gibt auch eine ganz tolle Weinregion, die ist dann auf so circa 2000 Metern, die nennt sich Tarija und da kommt ein super leckerer Wein her. Also wirklich alles Mögliche an Weinsorten, was man sich ausdenken kann. Und der steht auch dem argentinischen oder portugiesischen Wein in nichts nach.
Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Ich sitze hier mit Rebecca Linz auf dem Tübinger Marktplatz im Weinhaus Beck. Rebecca Linz ist, wir können sagen, nach Bolivien ausgewandert, während des Studiums schon. Wir sprechen über ihre Zeit dort, über die Kultur in Bolivien. Sie hat dort ein Auslandssemester gemacht, 2020. Rebecca, wie studiert man in Bolivien? Wie sehen die Unis aus?
Die meisten Unis dort sind Privatunis. Es gibt zwar ein paar Unis, wenige Unis, die vom Staat finanziert werden, aber die meisten Studierenden dort gehen wirklich auf Privatunis, um die man auch richtig teuer zahlen muss. Das heißt, es können sich auch ganz viele Leute dort natürlich überhaupt keine Uni leisten. Da muss man den Tatsachen einfach ins Auge blicken.
Was kostet ein Semester dort an der Uni?
Das kommt drauf an. Das ist nämlich abhängig natürlich von der Uni und auch abhängig davon, was für einen Studiengang man hat. Also ich glaube, das teuerste wäre, glaube ich, Medizin also ganz oben an der Spitze. Da zahlt man dann pro Fach quasi, also man zahlt nicht komplett einmal für die 6 Jahre Medizin, sondern man zahlt jedes einzelne Fach, das man quasi hat, semestral oder jährlich zahlt man. Und ich glaube, da kommst du dann schon auf einen fünfstelligen Bereich nach 6 Jahren insgesamt, also in Dollar gerechnet.
Ja, wer kann sich sowas leisten?
Das ist dann wirklich die mittlere bis hohe Bevölkerungsschicht, kann man auf jeden Fall sagen. Also es ist auch schade, weil es gibt auch keine schlechten, muss man sagen, sondern gute von der Regierung oder vom Staat einfach finanzierte Unis. Aber da sind so wenig Plätze letztendlich und das ist auch so traurig zu sehen, wenn ganz viele Leute, die eigentlich die Möglichkeit hätten, weil sie eben finanziell gut aufgestellt sind, sich eine Privatuni zu leisten, dann die Plätze im Prinzip anderen Leuten wegnehmen. Vor allem auch, weil Korruption im ganzen System, also durch die ganze Gesellschaft sich zieht in Bolivien und das dann eben auch ermöglicht für Leute, die dann halt einfach Kontakt haben, obwohl sie sich locker eine Privatuni leisten könnten, zu sagen, hey, wir haben hier einen Platz bekommen, dann zahle ich jetzt einfach nichts und gehe auf die staatliche Uni. Was natürlich schade ist, weil das ganz vielen Menschen, die es wirklich benötigt, ne, dann quasi die Plätze wegnimmt. Also es gibt die etwas teureren Privatunis, da sieht man dann schon, okay, die sind sehr gut aufgestellt, auch sehr modern, was Technologie angeht, haben dann, also würde ich sagen, die stehen deutschen Unis, ja doch, die stehen schon den meisten deutschen Unis in vielem nach, das muss man einfach so sehen, aber es gibt grundsätzlich sehr, sehr gute Programme und sehr gute Studiengänge dort, gerade wenn man irgendwie Theologie oder sowas studieren möchte. Bolivien ist ja ein sehr christliches, hauptsächlich katholisches Land. Das ist super dort, da sind die wirklich richtig fit.
Nun studierst du ja hier in Tübingen Medienwissenschaft, im Master und Bachelor hast du auch schon studiert. Gibt es denn sowas Ähnliches auch in Bolivien, einen Studiengang wie Medienwissenschaft?
Ja, es gibt Medios y Comunicación. Das ist die meisten. So übersetze ich auch meins immer, weil ich brauche ja dann nicht, wird also die wörtliche Übersetzung von Medienwissenschaft ist ein bisschen komisch. Das heißt, ich sage auch immer quasi Medien und Kommunikation, weil wir ja bei der Uni, an der Uni Tübingen auch einen sehr breit gefächerten, sehr breit aufgestellten, kann man sagen, Studiengang haben im Medienwissenschaft. Und gibt es auf jeden Fall dort in Bolivien, studieren auch viele und vor allem diejenigen, die dann in Film, Fernsehen, Radio etc., also sprich in den Journalismus gehen wollen. Weil diejenigen, die ins Marketing wollen oder Unternehmenskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, die würden dann wieder was anderes studieren, eben was dann spezifisch ist, zum Beispiel eben direkt Marketing oder digitales Marketing. Aber das gibt es auf jeden Fall auch, ja. Ist auch sehr im Kommen. Ich glaube, wir sind da sowohl hier als auch dort in einem Bereich, der auf jeden Fall die nächsten Jahre noch sehr, sehr wichtig sein wird.
Die Berufsfelder in Medienwissenschaft, du hast es gerade eben kurz angerissen. Was macht man denn in Bolivien dann, wenn man dieses Studium dann absolviert hat? Bachelor oder im Master? Gibt es da Unterschiede?
Dieses klassische Bachelor-Master-System, das wir hier haben, gibt es nicht. Also es heißt zumindest nicht so. Es gibt den ganz normalen ersten Titel quasi, den man dort macht. Das wäre bei uns mit dem Bachelor zu vergleichen. Das sind je nach Studiengang meistens 3 oder ganz oft auch 4 Jahre. Und das ist quasi das Grundstudium, ne, würde ich sagen. Also unser Bachelor hier. Und man kann aber dort durchaus noch sowas wie einen Master, das nennt man dann Postgrado zum Beispiel, draufsetzen. So erkläre ich dann immer mein Masterstudium. Das ist dann quasi.
Wie viele Semester?
Das kommt auch, wie gesagt, auf den Studiengang drauf an, aber das sind meistens dann so 1 bis 2 Jahre, die man eben nochmal draufsetzen kann.
Und dann geht's in eine Redaktion, zum Hörfunk oder in so eine Online-Redaktion, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das kommt immer drauf an, was man halt dann machen möchte. Also im Prinzip wie bei uns auch. Ich bin natürlich gerade, wo ich im Fernsehen tätig bin, mit sehr vielen Studierenden im Kontakt, die währenddessen eben schon dort Erfahrungen sammeln, entweder als PraktikantInnen oder oder einfach schon arbeitend mit einem Vollzeitjob währenddessen. Beim Fernsehen, ja. Also am Set quasi, entweder als Kamera, Männer oder Frauen oder einfach in der Koordination, ne, der verschiedenen Sendungen und Programme, die man da so hat. Das ist auch etwas, was ziemlich normal ist dort. Und ich, also zum einen macht es natürlich Sinn, das würde ich auch allen Medienwissenschaftsstudierenden hier empfehlen, dass man, während man studiert, sich schon ausprobiert einfach und diese Möglichkeit annimmt, dass man Praktika machen kann, dass man Werkstudentenjobs annehmen kann. Aber zum anderen hat es in Bolivien noch einen anderen Aspekt, eben einfach den finanziellen, dass man, um sich im Prinzip, ja, was leisten zu können oder überhaupt das Leben, sage ich mal, leisten zu können, während des Studiums auf jeden Fall schon, ja, teilweise einen Vollzeitjob annimmt, weil der bolivianische Mindestlohn ist sehr, sehr niedrig. Also wir sind da bei, ich glaube, $250 knapp, das ist nicht viel.
Kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wenn man uns die Mieten vorstellt hier in Tübingen allein. Ja, erzähl mal, wie du da überhaupt zum Fernsehen gekommen bist. Was ist denn das für ein Sender? Wie bist du da hingekommen?
Ich habe auch im Masterstudium, müssen wir ein 3-monatiges Praktikum absolvieren im Medienbereich. Und dann habe ich da auch schon wieder gewusst, ich möchte gerne nach Bolivien und dort ein weiteres Praktikum machen. Und habe mich dann im Prinzip proaktiv beworben und mehrere Unternehmen auch, aber hauptsächlich Sender angeschrieben, weil ich ja hier schon sehr viel Erfahrungen im Radiobereich gesammelt habe und dann aber auch mal das Medium Fernsehen im Prinzip erkunden wollte. Und dann hat es auch geklappt bei diesem Fernsehsender, der heißt PAT, wo ich jetzt bin. Das ist ein nationaler Sender, der ist auch sehr bekannt in ganz Bolivien. Und habe da tatsächlich eine Antwort bekommen und habe dann dort mein 3-monatiges Praktikum angefangen. Und dann habe ich aber anschließend nach diesen 3 Monaten direkt einen Folgevertrag oder einen Festantrag bekommen. Und da habe ich gesagt,
mach
ich mit.
Was hast du da machen müssen?
Ursprünglich, ich wusste eigentlich nur, das habe ich im Bewerbungsgespräch erfahren, dass ich noch geführt habe über Zoom, als ich eigentlich noch hier in Deutschland war. Ja, ich werde dann 3 Monate dort sein und quasi am Set auch mitarbeiten, dabei sein. Allerdings war da noch nicht wirklich die Rede davon, dass ich vor der Kamera stehen würde, da es hieß, ja, wir wollen einen Podcast machen, aber nicht Podcast, so wie wir das hier verstehen, im Sinne von Radio, also wir sprechen, sondern ein Podcast, der quasi damit meinen Sie das Format Podcast, man setzt sich wie so eine Talkrunde in einer Talkshow hin quasi und hat verschiedene Leute, die man einlädt, die dann über bestimmte Themen reden, plus eben die 3 ModeratorInnen, die das Ganze moderieren und redet dann über verschiedenste Themen. Und das nennen sie Podcast dort. Ich würde da sagen, das ist so ein Morgenmagazin, so Sat.1 Frühstücksfernsehen oder sowas artig. Und da hieß es, okay, also da wollen wir jetzt einen neuen Podcast quasi machen und wir hätten dich da gerne dabei, also auch was das Koordinieren und sowas angeht, aber ich hatte eben das Einzige, was auf bevor der Kamera letztendlich bezogen war, hieß ja, und vielleicht können wir dich da ja dann irgendwie auch mal einbinden, wenn du Lust hast, vor der Kamera zu stehen, weil ich habe natürlich auch einfließen lassen, dass ich hier mit Sprecherziehung und so schon ein paar gewisse Erfahrungen gemacht habe. Und dann auf einmal war ich da und nach 3 Wochen Praktikum hieß es so, also nächsten Donnerstag bereite ein paar internationale Themen vor. Wir brauchen jemanden für den internationalen Nachrichtensektor. Du wirst jetzt unsere, wenn du es nicht schlecht machst, unsere Expertin für internationale Themen. Und die bin ich jetzt.
Ja, aber auf Spanisch, oder?
Ja, alles auf Spanisch natürlich.
Ja, und wie hast du dich da reingefunden in die Sprache?
Sprache ist grundsätzlich immer so ein nie aufhörendes, sich immer weiterentwickelndes Ding. Also man muss dazu sagen, ich liebe Sprachen. Ich habe dann auch noch nach Spanisch Portugiesisch, weil es so schön ist und so ähnlich ist, auch drauf gesetzt. Und gerade die romanischen Sprachen, die sind, ich finde das total interessant, auch die ganzen grammatischen Systeme und so zu vergleichen.
Dann mach doch mal, begrüße uns doch mal unsere HörerInnen bei Radio Mikroeuropa auf Spanisch. Es würde mich jetzt mal interessieren.
Na gut, wie viel ist denn? Es ist schon Nachmittag, also gut. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rebeca Linz. Estoy bastante feliz de poder estar hoy aquí hablando con Uli para Radio Micro Europa. Y bueno, los saludo a todos.
Wow. Das heißt, so begrüßt du dann so ähnlich die FernsehzuschauerInnen in diesem Sender in Bolivien?
Ja, so ähnlich. Also ich verstehe mich ziemlich gut mit den beiden Moderatorinnen und dem Moderator, die wir da dann bei diesem Podcast, also diesem Morgenmagazin quasi sitzen. Das heißt, es ist immer alles recht informell, also professionell auf jeden Fall natürlich, aber wenn man dann da am Set sitzt und alle zusammen an einem Tisch und quasi über diese Themen redet, dann ist es erstmal so ein Hi, wie geht's, freundliches Hallo und so dieses wie unter Freunden, kann man schon sagen, oder auf jeden Fall unter guten Arbeitskollegen. Und dann kommen natürlich, also ich meine, wir sind bei internationalen Nachrichten, wir haben gerade Krieg um uns herum im Prinzip in der ganzen Welt. Das heißt, da wird man dann schon ganz schnell ernst, wenn es um die eigentlichen Themen geht, aber so dieses Drumherum, das ist alles eingebettet in einem sehr, sehr freundlichen Miteinander. Das mag ich auch sehr an der Arbeitsstelle dort.
Und wie generierst du, hast vorhin gesagt, du bist jetzt Spezialistin für internationale Themen. Wie generierst du die da? Hast du da einen Schwerpunkt auf Europa oder auf Nordamerika? Oder?
Tatsächlich Schwerpunkt habe ich gar keinen. Eigentlich nennt sich das Kolumnista-Podcast, also eine Kolumne im Prinzip. Und da bin ich eben diese Expertin für internationale Nachrichten. Und international ist dann wirklich so ausgelegt von wegen, was halt gerade das Wichtigste ist. Also es ist natürlich, wir sind in einem Wahljahr in den USA ganz oft der Wahlkampf eben zwischen, nee, jetzt ja nicht mehr Biden, aber zwischen Trump und, sehen wir dann, vielleicht Harris, wissen wir noch nicht. Da habe ich jetzt ganz, ganz viel drüber geredet, aber natürlich auch von Europa, als wir die Europawahlen hatten, habe ich darüber geredet. Gleichzeitig auch lateinamerikanische oder südamerikanische Themen, gerade als in Brasilien die ganz schweren Überschwemmungen da vor ein paar Wochen oder mittlerweile auch schon vor, ich glaube, 2 Monaten waren, da habe ich ganz viel drüber geredet und natürlich dann auch Bilder rausgesucht, die das Ganze unterstreichen. Und dementsprechend kann man eigentlich gar nicht sagen, das ist jetzt begrenzt auf irgendeinen Ort oder irgendein Land. Also es ist wirklich das, was gerade am relevantesten ist und natürlich auch irgendwo das, was am interessantesten oder was man am ehesten diskutieren kann. Weil ich finde es ganz schwierig, ich habe jetzt nicht dieses Jahr, heute reden wir über den und den Mord und Totschlag, sondern ich bin dann eher derjenige oder diejenige, die auf politische Themen geht, auch teilweise tatsächlich auch auf wirtschaftliche oder so gesellschaftliche Themen, die man gut diskutieren kann, weil meine Aufgabe ist ja nicht nur das zu präsentieren, sondern wirklich dann anhand von Material, anhand von Beispielen, Statistiken etc. Zu kontextualisieren, einzuordnen und auch zu analysieren.
Stichwort Europawahl, du hast gerade genannt. Wie wird dann in Bolivien der Rechtsruck diskutiert, der ja fast in allen Ländern in Europa jetzt stattgefunden hat?
Das ist ganz interessant, weil in Lateinamerika wird rechts und links im Prinzip, kann man sagen, komplett anders definiert als hier. Weil hier in Deutschland oder hier in Europa, womit wir rechts ja im Prinzip verbinden, ist fast schon die rassistische Ecke, Faschismus, sehr konservativ. Und bei uns ist die Links, das Linke, im Prinzip bewegen wir uns bei so gut wie allen Linken, die sich Links nennen, Parteien immer noch auf einer demokratischen Ebene. Im Prinzip könnte man sagen, das, was wir links und rechts haben, oder zumindest mal das, was wir links haben, ist in Lateinamerika ganz klar Mitte, als Mitte zu verordnen. Und dort ist es eben so, links ist direkt Sozialismus und rechts ist nicht nur vollkommen Kapitalismus, sondern rechts ist sind einfach die Konservativen, aber das hat nichts mit irgendwie Rassenfeindlichkeit, also Rassismus oder so zu tun. Das kann man eigentlich nicht sagen. Das richtet sich vor allem an so Themen, so progressiven Themen wie dann der LGBTQ+-Community oder Feminismus aus, das dann eher der linken Ecke zugeschrieben wird. Und das ist natürlich schwierig, weil das crasht total zusammen mit einer grundsätzlich in den meisten Ländern Lateinamerikas sehr, sehr machistischen und sehr patriarchalen Kultur einfach. Also es clasht einfach oder crasht zusammen. Und deswegen ist mir das auch ganz wichtig. Ich habe das schon ganz oft auch klargestellt, gerade wenn ich über internationale Themen dann in Europa geredet habe, dass man, wenn man von einem Rechtsruck in Europa redet, da immer spezifizieren muss. Das heißt nicht, dass wir gerade weggehen vom Progressiven, sondern das bedeutet, dass wir hier ganz krasse Themen, antidemokratische Themen drin haben, wie eben Rassismus, Ausländerfeindlichkeit etc. Und das ist etwas, was in Bolivien gar nicht so ein großes Thema ist und wo die Leute erstmal nachdenken müssen, ach so, okay, also rechts und links ist bei uns halt einfach ein Gegensatz, aber das Schlimme ist in Deutschland eigentlich dieser Rechtsruck, das hat ganz, ganz fatale Auswirkungen. Also das habe ich schon ganz oft klargestellt dort.
Nun gibt es ja in Südamerika auch eine Migrationsbewegung Richtung Norden, flüchten Menschen aus Brasilien, aus Kolumbien, aus Mexiko in Richtung USA. Wie wird es wahrgenommen?
Du meinst, wie wird es in Bolivien wahrgenommen? Also wir haben oft, oder ich habe oft in den letzten Wochen auch, vor allem im Zusammenspiel mit den USA und den Entscheidungen vom amerikanischen Präsidenten, sprich Biden, darüber geredet. Gerade, also einfach was lateinamerikanische oder südamerikanische und zentralamerikanische natürlich Flüchtende angeht, die hauptsächlich in die USA wollen. Weil das ist ja primär mal ein Problem, was heißt Problem? Ja, etwas, was auf jeden Fall die USA am ehesten betrifft. Es gibt auf jeden Fall diese Migrationsverläufe, die man sehen kann, einfach weil auch dieser American Dream natürlich besteht. Das ist auch etwas, was, egal wie wenig es bestätigt wird oder wie oft es nicht bestätigt wird, vermutlich noch für viele, viele lange Zeit fortbestehen wird. Und in ganz Südamerika ist es so, diese Denkweise, so Amerika oder also die USA sind das Größte, was geht, das Erfolgreichste, das beste Land, wo ich einfach ganz viele Chancen auf Erfolg habe. Das heißt, es gibt da viele Leute, die wirklich hinauswandern, unter Umständen dann natürlich auch, weil sie kein Visum bekommen, erstmal illegal auswandern und im Prinzip dort bleiben. Ich glaube, das ist in Bolivien noch nicht so ein oder nicht so ein großes Problem wie jetzt gerade in Mexiko, wo wir direkt an der Grenze sind, die ja auch dann temporär geschlossen wurde, ne, vor wenigen Wochen und was ja auch mega Auswirkungen auf die ganze Politik in den USA hat, gerade jetzt natürlich im Wahlkampfjahr. Aber was vielleicht auch noch wichtig ist, ist gar nicht nur die Migration nach außen hin in andere Länder, sondern auch die innerländische Migration. Insbesondere in Bolivien gibt es einen ganz, ganz starken Regionalismus. Das heißt, vom Flachland zum Beispiel, da wo ich jetzt bin in Santa Cruz, da gibt es ganz viele Leute, die sagen, hä, wir sind total anders und wir stellen uns vollkommen gegen die aus dem Hochland, sprich die Paseños, die Menschen, die in La Paz leben. Da gibt es ganz, ganz starken Regionalismus und auch sehr viele Probleme. Und da muss man eins sagen, obwohl ich absolut kein Evo Morales-Fan bin, das ist etwas, das der Ex-Präsident, was er ganz gut gemacht hat, wenigstens so ein bisschen diese Spaltung, diese gesellschaftliche Spaltung, die wirklich in Bolivien herrscht, aufzubrechen.
Ja, es ist auch nicht unbedingt möglich, wenn man vom Flachland oder vom Tiefland kommt, dann in La Paz hinzugehen, weil La Paz liegt immerhin, glaube ich, auf 4000 Metern.
Ja, ganz genau. Und El Alto, das liegt, glaube ich, dann sogar auf 5000. Das ist nochmal dieses obere Stückchen, wo man dann mit den guten Doppelmeierliften nach oben fährt aus La Paz. Das ist auf jeden Fall sehr hoch und ich war auch schon dreimal dort und es ist sehr schön, aber es ist auch echt schwer dort zu atmen.
Ihr hört immer noch Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Ich sitze hier mit Rebecca Lenz auf dem Tübinger Marktplatz im Weinhaus Beck. Wir unterhalten uns über Bolivien. Sie hat ihre Liebe in Bolivien gefunden und arbeitet im Moment auch in Bolivien bei einem Fernsehsender. Wir haben vorher über die Überschwemmungen gesprochen in Brasilien. Auch andere Naturkatastrophen gab es in Amerika in den letzten Jahren. Stichwort Klimawandel. Wie wird der Klimawandel, der ja hier sehr, sehr stark diskutiert wird, wie wird der in Bolivien wahrgenommen bzw. diskutiert?
Da sind wir, glaube ich, hier, insbesondere wenn wir von Tübingen ausgehen, 20 Jahre voran. Das muss ich ganz klar so sagen. Ich habe in keinem Land bisher so viel Müll, vor allem Plastikmüll, auf dem Boden liegen sehen. Flüsse sind vollkommen verschmutzt. Ich finde es total traurig, weil bei so viel Patriotismus müsste man ja eigentlich sagen, ich liebe meine Erde, so amo mi tierra, ich liebe meine Erde, wäre das übersetzt quasi, so sehr. Ich müsste die eigentlich ja, würde man meinen, beschützen und da wirklich mehr dahinter sein, da was für zu tun, dass sie einfach weiterhin besteht. Das finde ich ganz, ganz schade. Das ist etwas, was ich stark kritisiere, wo ich auch versuche dann natürlich im Rahmen meines Sektors, meines Bereichs dann im Fernsehsender auch immer wieder so umweltpolitische Themen und sowas aufzugreifen und da so ein bisschen, das hört sich jetzt dumm an, Aufklärung zu betreiben, als wäre ich die Deutsche, die da hingeht und sagt, ja, ich weiß es ja schon, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, das ist natürlich nicht der Fall. Aber ich glaube, das ist etwas, was in Bolivien auf jeden Fall noch gemacht werden muss. Recycling zum Beispiel wäre für mich ein erster Schritt, den man dort machen könnte. Mir tut es im Herzen weh, Plastikflaschen wegzuschmeißen. Das geht gar nicht, abgesehen davon, dass da gefühlt dann immer noch mal 25 Cent draufgehen, die man natürlich dort nicht bezahlt hat. Aber das ist einfach in mir, in meinem deutschen Gedankengut, irgendwie in meinem deutschen Kopf drin. Und da muss ich sagen, da fehlt in Bolivien noch einiges. Also ich bin da auch eine der wenigen, die dann im Supermarkt nicht 50 Tüten mitnimmt, sondern sagt, hey, nee, ich hätte gerne irgendwie eine Papp, einen Pappkarton oder ich bringe eben einfach meine eigenen Taschen mit. Das finde ich wirklich sehr schade zu sehen, dass da einfach so viel Plastik verbraucht wird und vor allem auch einfach weggeschmissen wird. Das regt mich eigentlich viel mehr auf.
Gibt es denn in Bolivien überhaupt ein funktionierendes Pfandsystem? Ich meine, in Europa ist es auch nicht mehr so weit verbreitet. Wir sind, glaube ich, in Deutschland die Einzigen, die noch relativ viel Pfandflaschen haben. Ich kenne es von Frankreich. Da gibt es, glaube ich, nur noch diese Literflaschen Wein, die man abgeben kann und irgendwie die Kronenbourg Bierflaschen, die 0,75. Die gibt es, glaube ich, auch noch als Pfand, aber ansonsten ist da gar nichts. Wie ist es denn in Bolivien?
Ein Pfandsystem, wie wir es hier kennen, gibt es dort nicht. Also, dass man irgendwie sich eine Plastikflasche im Supermarkt kauft und dann wieder zurückgeht und das irgendwie in den Automaten schmeißt und dann seine 25 Cent bekommt, das gibt es dort nicht. Was es aber gibt, ist normalerweise, man geht ja nicht immer zum großen Supermarkt, sondern auch, was wirklich an jeder Ecke es gibt, sind diese kleinen Ventas. Das sind im Prinzip so Kiosks, kann man sagen. Und da werden dann eben so retornable sind die dann quasi zum Beispiel von Fanta, Cola, Sprite, ne? Die großen Riesen quasi werden dann so etwas festere, etwas dickwendigere, kann man vielleicht sagen, Flaschen angeboten, die man dann zurückgeben kann. Also retornable, return, ne? Die man zurückbringen kann und dann bekommt man quasi eine neue und zahlt nur den Inhalt. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, was es dort gibt. Aber ansonsten ist da so ein, also würde ich sagen, sind wir eines der wenigen Länder, die, also vor allem im Vergleich jetzt zu allen Ländern, die ich in Südamerika kenne, die so ein Pfandsystem besitzen.
Wie ist es mit der Müllabfuhr an sich? Ich meine, wir haben hier in Deutschland, in Europa eigentlich ein ganz funktionierendes Mülltrennungssystem. Gibt es da auch Versuche, sowas in Bolivien zu etablieren?
Ich glaube, da ist man in Bolivien leider noch weit von entfernt. Es gibt natürlich eine Müllabfuhr, das heißt, man hat immer vor seinem Gebäude oder vor seinem Haus, je nachdem, wo man wohnt, hat man dann immer diese, also nicht so Tonnen oder sowas stehen, aber quasi, wo man dann so Behälter oder Drahtboxen, wo man seine eigenen Müllbeutel dann mit irgendwelchen Plastiktüten halt vollkommen gemischt, aber nicht getrennt reinwirft. Und da kommt dann der LKW vorbei, wo dann quasi alles abtransponiert wird und auf die Deponie gebracht wird. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, es gibt einen Franzosen, der hingegangen ist, das war glaube ich schon vor das muss jetzt schon 3 oder 4 Jahre her gewesen sein, und angefangen hat, in Bolivien Umweltaufklärungsarbeit quasi zu betreiben. Das ist ganz witzig, weil man muss in Bolivien wissen, wenn man da als Europäer oder Europäerin hingeht und dann auch noch klassisch stereotypisch, in dem Fall zum Beispiel Deutsch oder in seinem Fall Französisch aussieht, dann wird man da auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregen. So geht es mir auch, weil blond, weiße Haut, blauäugig. Und da war es natürlich so, der ist erstmal dadurch aufgefallen und alle meinten, ah, der schöne Alexis, der hat sich total schnell in die Herzen der Bolivianer und Bolivianerinnen vor allem eingeschlichen. Und das ist aber der Einzige, wo ich sagen würde, okay, da war mal so eine Kampagne. Der hat nämlich dann aufgerufen, auch wurde auch in ganz vielen Fernsehsendern und sowas dann interviewt. Der hat dazu aufgerufen, eben diese Müllsammlungsaktion zu machen. Und das fand ich ganz cool. Das wurde auch, also ich glaube, den kennt auch so gut wie jeder in ganz Bolivien mittlerweile.
Na gut, es ist eine Form von Neokolonialismus, würde ich mal sagen, ja. Dass man quasi als Europäer oder Europäerin dann in den Ländern in Südamerika, auch in Asien, wir hatten eine Sendung über Bali 2023, eine mehrteilige Sendung, wo die Lea Jansky, die Reporterin, auch ähnliche Interviews geführt hat. Das waren meistens Europäer, die versucht haben, den BalinesInnen zu zeigen, wie man den Müll trennt.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil jetzt würde ich behaupten, komme ich aus einem aufgeklärten Land, aus einem kritischen Land, wo meine Erziehung vielleicht auch einfach anders ist, wo man auch in der Schule andere Dinge gelehrt bekommt und vielleicht eine ganz andere Art, über Dinge nachzudenken und Dinge zu kritisieren. Und deswegen will ich eigentlich auch gar nicht, also nicht nur eigentlich, will ich überhaupt nicht so rüberkommen, eben als würde ich irgendwie mich mehr auskennen oder über alles mehr Bescheid wissen, weil dem ist ja überhaupt nicht der Fall. Und ich muss da auch immer wirklich richtig aufpassen, wenn ich in Bolivien irgendwas kritisiere, dass ich nicht wie die arrogante Deutsche rüberkomme, die alles besser weiß. Also das möchte ich auch gar nicht. Ich hoffe, es kommt nicht so rüber, aber wenn es rüberkommt, dann tut es mir total leid, weil ich ja selber auch schon ganz viel, wenn ich dort bin, jedes Mal merke, wie viel ich von dort einfach auch selber mitnehmen kann. Und man lernt nie aus. Das ist vor allem mein Motto, wenn egal, wo man hinreist oder an welchem Ort man ist, ob es in Deutschland selber oder auf einem anderen Kontinent oder nur in einem anderen Land in Europa ist. Es gibt, jedes Land hat seine Bewohner, Bewohnerinnen und seine Macken, aber auch seine wunderschönen, tollen Ecken. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel mitnehmen und ganz, ganz viel lernen. Und so geht es mir auch jedes Mal, wenn ich in Bolivien bin, aufs Neue.
Stichwort mitnehmen. Was wird eigentlich in Bolivien von Deutschland aus wahrgenommen? Wie stellen die sich unser Land vor?
Ha, da gibt es also erstmal zwei Sachen, die im Prinzip erstmal mir ins Gesicht geschmissen werden, wenn ich jemanden kennenlerne. Und zwar zum einen natürlich das deutsche Bier, habe ich gerade eben schon erwähnt. Und zum anderen Nazis. Also ich wurde tatsächlich auch schon mit einem Hitlergruß begrüßt, also als Scherz, ne? Und ich wurde gefragt, ob ich Nazi bin, und ich muss mich dann immer ganz klar distanzieren und sagen, Leute, ja, wir haben gerade einen Rechtsruck und ja, die Sache sieht bei uns auch nicht nur rosig aus, das stimmt nicht, aber wir sind nicht oder zumindest noch nicht an den Zeiten vom Nationalsozialismus angelangt, werden wir auch hoffentlich nicht, weil wir eine Demokratie sind und eine gut funktionierende Demokratie, wo man sicherlich viel kritisieren kann, aber das ist letztendlich genau das, wo ich wahnsinnig glücklich bin, dass wir in Deutschland das gerade haben und in dieser Zeit leben und nicht mehr in der Zeit, die wir hier noch vor mehreren Jahrzehnten hatten. Also da muss ich mich auch immer deutlich distanzieren und so ein bisschen, ja, wo wir schon von Aufklärung reden, Aufklärung betreiben, aber einfach, weil ich aus dem Land komme und in dem Fall ja nicht diejenige bin, die sagt, hey, also übrigens, ich weiß besser, sondern weil ich das, glaube ich, auch in meiner Pflicht sehe, so als Deutsche, um rauszugehen und zu sagen, pass auf, wir haben da eine richtig dumme Vergangenheit, das kann man so sagen, aber wir sind dabei, es gibt ganz viele Dinge und ganz viele tolle Menschen, die hier daran arbeiten und sagen, hey, nee, das darf sich nicht wiederholen, und deswegen ist mir auch wichtig, dann in Bolivien jedes Mal aufs Neue klarzustellen, Leute, übrigens, der Hitlergruß, das geht gar nicht, das ist verboten bei uns und das hat auch seinen Grund, es hat seine Berechtigung, genauso eben einfach zu sagen, so schön, ich bin ja jetzt, ich sehe vielleicht stereotypisch deutsch aus, aber Deutschland ist viel mehr als nur so ein paar blonde, weiße Kartoffeln. Wir sind so eine vielfältige Demokratie, eine vielfältige Gesellschaft, wo wirklich alle möglichen Kulturen und Nationalitäten aufeinander prallen. Und es ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, das zu betonen, dass Deutschland eben nicht nur aus deutschen Kartoffeln besteht und nicht nur Bier ist.
Also mir scheint es ein sehr, sehr langwieriges Stereotyp zu sein, das mit den Nazis. Ich bin in den 80er Jahren öfters in Nordafrika gewesen, habe da als LKW-Fahrer gearbeitet, musste irgendwelche Fuhren nach Algier zum Beispiel fahren. Und wenn ich mich dort als Deutscher erkennen gegeben habe, dann haben die gleich sofort gerufen, Beckenbauer gut, Hitler gut. Und es ist mir so dermaßen auf den Zeiger gegangen, weil ich mich da auch eben gleich rechtfertigen musste, dass ich dann gesagt habe, ja, Beckenbauer ist ja ganz okay, aber mit Hitler haben wir überhaupt nichts mehr am Hut.
Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das geht einem irgendwann wirklich auf die Nerven. Wobei man sagen muss, was vielleicht auch gut ist, es sind ja jetzt nicht nur, gut, Bier ist sowieso nichts Negatives in dem Sinne, das wird eher schon so stolz oder fasziniert betrachtet natürlich, so, oh, ich wollte ja schon immer mal das deutsche Bier probieren, ihr habt ja das Beste. Was man von diesem ganzen Nationalsozialismus-Thema natürlich nicht behaupten kann, aber was auch immer erstmal kommt, ich habe das Gefühl, bei manchen Leuten wird mir wirklich, ohne dass ich es natürlich möchte, ein roter Teppich ausgerollt. Einfach weil, ah, die Deutsche, wow, die kommt aus Deutschland. Und zwar sieht nicht nur anders aus, sondern spricht vielleicht auch anders und hat ganz andere Ansichten. Und ich habe das Gefühl, es werden auch, also wird ganz oft, stellen viele Bolivianer und Bolivianerinnen ihr Licht eigentlich unter den Scheffel und gehen davon aus, ja, das ist ja so viel weiter fortgeschritten, Deutschland, das ist ja so viel besser als wir in allen möglichen Belangen. Wo ich immer sage, ja, Moment mal, also vielleicht in manchen Bereichen, aber das heißt nicht, dass wir in allem besser sind, also überhaupt nicht.
Ihr hört immer noch Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle im freien Radio, Wüstewelle 96,6. Und natürlich auch als Livestream im Internet. Ich spreche mit Rebecca Linz, die schon bereits einige Zeit in Bolivien lebt und jetzt auch bald wieder nach Bolivien fährt. Ich muss mit dir noch ein Thema besprechen, was uns hier in Europa auch immer wieder vielleicht auch stereotyp einfällt, wenn wir an Südamerika denken, ist die Kriminalität. Kann ich denn als Frau oder als Mann in Bolivien abends weggehen, ohne Probleme zu haben?
Das ist ein absolut berechtigtes Thema. Ja, kann man, aber es kommt wirklich auf die Gegend drauf an. Also es gibt so bestimmte Gegenden, wo man sagt, okay, das Viertel, das sollte man jetzt vielleicht nicht alleine betreten, vor allem nicht als Frau und vor allem nicht als europäische weiße Frau.
Sonst, was könnte passieren?
Was in Bolivien natürlich tagtäglich in den Nachrichten ist, das muss man ganz einfach leider anerkennen, ist Mord, Totschlag und vor allem natürlich die bekannten Femizide, sprich Frauenmorde. Das ist etwas, was in dieser machistischen Kultur leider sehr oft vorkommt und was, glaube ich, eben, deswegen erwähne ich es, durch diesen Machismus ganz stark gefördert wird. Leider auch heute noch im Jahr 2024. Und Vergewaltigungen sind natürlich auch etwas, was dort einfach vorkommt. Das heißt nicht, dass die Gesellschaft das in Ordnung findet. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt denken könnte, ah ja, passiert da, ist toleriert oder ist irgendwie von der Gesellschaft angenommen, akzeptiert, in Ordnung. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist etwas, was von ganz, ganz vielen Menschen natürlich kritisiert wird und zwar nicht nur von irgendwelchen feministischen Organisationen und AktivistInnen, sondern einfach von der breiten Bevölkerung natürlich. Aber trotzdem kann man leider nicht negieren, dass es etwas ist, was vorkommt. Und das ist auch nicht nur, ich werde ausgeraubt als Europäer oder Europäerin, sondern wirklich auch starke Gewalt, eben Vergewaltigung, Morde gegenüber Bolivianerinnen, auch Bolivianer natürlich, und Kindern. Und das finde ich etwas, was im Gegensatz zu hier in Deutschland oder in Europa ein krasser Gegensatz ist, also leider ein sehr, sehr tragischer Gegensatz. Trotzdem ist es nicht so, da braucht man eigentlich jetzt keine Angst haben und sagen, oh nee, ich kann aber jetzt nicht dahin fliegen, weil ich kann dann überhaupt nichts sehen und muss mich die ganze Zeit im Hotel einsperren. Also so ist es überhaupt nicht. Man muss einfach immer darauf achten, so gerade was Raube oder sowas angeht, okay, ich habe meine Sachen bei mir, ich schaue die an, ich lasse sie nicht unbeaufsichtigt irgendwo liegen, weil dann kommt vielleicht auch mal jemand vorbei, Gelegenheit macht Diebe, der sich das mitnimmt. Ja, man muss einfach aufpassen, dass man in bestimmten Gegenden vielleicht jetzt nicht zu bestimmten Uhrzeiten, nicht abends oder so zum Beispiel, alleine rausgeht oder halt einfach begleitet, ja.
Und die Kinder können wahrscheinlich auch nicht so einfach zur Schule laufen oder mit dem Fahrrad fahren, sondern werden dann wahrscheinlich gebracht.
Es gibt Schulbusse, manche, vor allem die privaten Schulen, haben Schulbusse, aber ansonsten ist es schon sehr normal, dass die Kinder von ihren Eltern im Auto zur Schule gebracht und abgeholt werden, das ist richtig. Auch einfach, weil der bolivianische Verkehr ist ganz schrecklich. Ich mag es in Deutschland ja auch mal Auto zu fahren, aber ganz ehrlich, in Bolivien, ich habe es dreimal gemacht mit dem Auto meines Freundes und ich habe echt Angst, weil das ist so dieses ganz klare Regeln sind da, um gebrochen zu werden oder es kennt schon von vornherein gar nicht man die Regeln. Das ist echt richtig, richtig abenteuermäßig, wenn man da, also richtig abenteuerlich, wenn man da rumfährt. Und deswegen würde ich meinen Kindern auch nicht raten, da irgendwie jetzt mit dem Fahrrad das zu probieren, zur Schule zu fahren. Also ich würde meine Kinder dort auch zur Schule fahren, tatsächlich.
Es gab in Bolivien 2024 einen Putschversuch. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, da war ich ja live dabei. Also nicht live beim Putschversuch, aber ich habe da gerade meine Serie angeschaut. Das war bei uns nachmittags, ich glaube so um 3-4 Uhr. Und dann kam da auf einmal auf allen Sendern, auf allen Kanälen durchgehend hier Sondereilmeldung. Wir sehen gerade, wie ein Putschversuch, ein Angriff auf die Demokratie stattfindet. Und mein erster Gedanke, muss ich ganz eigen selbstsüchtig sagen, Mist, ich habe in 4 Tagen meinen Heimflug, nicht schon wieder ein Streik, nicht schon wieder eine Blockade, weil 2021 waren die 21 Tage Streik, nachdem Wahlbetrug ganz offensichtlich begangen wurde, wo der Präsident, dann der Ex-Präsident auch fliehen musste nach Argentinien und da war eben dieser Generalstreik, da war ich gerade zum Glück wieder in Deutschland und da ging gar nichts, da war 21 Tage alles zu, inklusive Flughäfen. Das heißt, es gab keine internationalen Verbindungen. Das war zuerst das, was ich gedacht habe, Mist, jetzt komme ich nicht nach Hause und verpasse auch noch den Abiball meiner kleinen Schwester, der 2 Tage später war. Auf jeden Fall habe ich das eben direkt übers Fernsehen mitbekommen und bin dann auch, weil ich ja beim Fernsehen arbeite, direkt von meinem Chef angerufen worden, hey, komm zum Kanal, wir wollen jetzt auch live gehen, wir müssen da berichten, und haben wir dann auch gemacht. Ich fand das in der gleichen Situation, ich fand es ein bisschen beängstigend, auf der anderen Seite einfach nur absurd, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil im ersten Moment, wenn man da so einen Panzer sieht, der, ich weiß nicht, wie oft versucht, in so einen, also die Tür zu diesem Regierungsgebäude aufzustoßen und es aber erstmal nicht hinkriegt und dann noch weiter und noch mehr und länger versucht, wo man sagen würde, okay, das kann man jetzt auch etwas schöner machen oder etwas dramatisch. Das war für mich schon fast eine Comedy-Szene. Und ich sage das jetzt, weil die bolivianische Regierung in Bolivien selbst sehr stark kritisiert ist. Ich habe gerade eben schon diesen Wahlbetrug einer Partei des Ex-Präsidenten angesprochen. Der Ex-Präsident ist jetzt wieder zurückgekehrt und möchte verfassungswidrig erneut antreten. Das heißt, es gibt gerade auch interne Parteischwierigkeiten dort, weil natürlich nicht alle damit einverstanden sind. Aber worauf alles hindeutet, es gibt klare Indizien oder Beweise, kann man vielleicht sogar sagen, ist, dass das wohl ein vom Präsidenten aus selbst inszenierter Putschversuch war, weil eben einfach ganz viel Unmut herrscht über die bolivianische Regierung, weil Bolivien auch wirtschaftlich immer schlechter dran ist und deswegen der sich quasi einen Freifahrtschein suchen wollte oder ja, versucht hat zu kaufen. Und was spricht unter anderem dafür? Die haben am Sonntag vorher haben die noch zusammen Basketballspiel gespielt, der Präsident und der General, der dann, ne, das Militärs, der zu diesem Putschversuch angeblich ganz einfach alleine aufgerufen hat, und er hat dann auch wohl 2 Stunden nach besagtem Putschversuch schon klargestellt, ja, aber das war doch von der Regierung inszeniert. Also man weiß nicht genau, was passiert ist, aber es gehen alle ExpertInnen davon aus, dass es tatsächlich ein inszenierter und sehr schlecht, muss ich ehrlich sagen, inszenierter Putschversuch war. Ich kann es nicht beurteilen, ich kann nicht sagen, was es ist, ich kann nur sagen, was die Leute dort denken und was ich denke oder was die Indizien zu denken geben.
Sagt Rebecca Linz, Studentin der Medienwissenschaft im Master und gegenwärtig sehr, sehr häufig und lange in Bolivien. Vielen, vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir einen guten Flug zurück nach Südamerika.
Ja, vielen Dank, den werde ich hoffentlich haben. Vielleicht kann ich dieses Mal auch schlafen. Danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne.
Damit wären wir am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung angelangt. Da unser Tonstudio anderweitig besetzt war, heute vom Tübinger Marktplatz hier im ehemaligen Weinhaus Beck. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk, erfahren wollt, dann schaut auf unserer Homepage unter mikro-europa.de vorbei. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr auf der Homepage der Tübinger UB. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.